Ja, wir stehen ja in dieser Predigtreihe über die Corona von Luther. Wir werden vier der fünf durchnehmen. Heute sind wir in einem sehr herausfordernden Bereich. Wir stehen in Solum Christi. Die radikalste dieser Reden von Luther. Das hat ja auch große Auswirkungen gehabt. Ich denke an den Widerspruch, in Luther Film kommt das kurz zum Ausdruck. Luther war ja auf der Wahrspur und Übersetzung der Bibel. In dieser Zeit haben zum Teil seine Anhänger, auch seine Mitstreiter, die dann sehr radikal wurden, mit sehr viel Gewalt attackiert und gestürmt und alles ausgeschnitzt. Und das war Angst in seinem Sinn, dass das in den Spektrum vorgeht. Wir waren ja letzten Samstag, ein Teil der Gemeinde in Zürich, und da hat der Leiter gesagt, in Rosenmünster, Zürich, da wurden die Kinderbeinläufer abgehängt. Das ist einerseits ein Geschäft und andererseits ein Geschäft. Ich denke, darum sollte es auch gehen. Es geht nicht darum, respektlos mit Menschen umzugehen, auch mit solchen, die höher gewählt haben, aber es geht um die Frage, welche Rolle spielen diese Menschen im christlichen Glauben? Warum nur Christus? Ja, in der Bibel gibt es ja auch den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und dann ist das Ganze, die Bibel auch schon das Alte Testament voll von den Vorbildern von Abraham, Isaac, Jakob und David. Was ist mit diesen Menschen, auch Maria und die Apostel? Warum war Luther so radikal und sagte nur Christus? Was ist der Sohn? Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Der eine wichtige Grund ist, er berichtet sich ganz aus dem Himmel. Das haben wir letztens schon gesagt. In der katholischen Tradition oder Lehre ist die Bibel das Einigung der Menschen ganz als die Gläubigen über die Jahrhunderte sich daran gewöhnt haben, was sie gelebt, gelehrt und geglaubt haben, das wird genau gleich als Teil des Fundaments. Anerkannt. Und das kann Luther in der Reformation radikal verändern. Allein die Bibel ist das Fundament des Glaubens und nicht all diese Zusätze, die im Laufe der Zeit dazu gekommen sind. Wenn wir in die Bibel schauen, schon im Alten Testament sehen wir, dass das immer ein Kampf war. Das erste Gebot, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat, fängt an, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann sagt Gott dir ganz kurz, was er für sein Volk getan hat.
Liebe Israeliten, ich bin der, der euch befreit hat aus der Sklaverei. Ich bin der, der euch die Erlösung gebracht hat, der den Pharao in die Knie gezwungen hat. Ich bin es, der jetzt aus euch Sklaven ein freies Volk gemacht hat. Ich bin euer Gott. Und jetzt kommt es, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und im zweiten Gebot geht es darum, dass sie nicht irgendwelche Abbilder machen von geschaffenen oder unsichtbaren Wesen und sie dann als Götter anbeten. Ja, und das war ein Kampf. Da kam kurz nachher schon der Tanz ums goldene Kalb. Das war noch in dem gleichen Halbjahr, als das passierte. Ein erster Kampf. Die wollten eigentlich nicht unbedingt einen anderen Gott, aber sie haben ein goldenes Stierbild aufgestellt. Da waren sie sich gewöhnt von den Ägyptern her. Das war so eine Gottheit. Der Stier, der signalisiert Stärke, oder so wie eine Muni. Das ist unser Gott. Und Mose musste sagen, nein, Gott will das nicht und hat diesen Stier, dieses Stierbild zermalmt. Und das Volk musste Buße tun. Kommt allein zu dem Gott, der euch erlöst hat. Das ist die Botschaft. Und immer wieder haben sie die verschiedenen Gottheiten dann auch verehrt. Hier ist ein Bild von Gott Baal oder von der Muttergöttin Astarte, der Göttin der Fruchtbarkeit, das waren so ganz berühmte Gottheiten. Oder sogar der Hiskia musste die eherne Schlange, die Mose aufgerichtet hatte, er musste sie zerstören, weil diese eherne Schlange, die wurde als Symbol mitgeführt und wurde aufgestellt als Symbol, dass Gott sein Volk geheilt hat. Aber die Leute haben begonnen, diese eherne Schlange anzubeten, haben Räucheropfer gebracht und König Hiskia war da ganz radikal. Heute würde man sagen, das ist Zerstörung von Kulturgut, oder? Aber Hiskia wusste, wenn ich da nicht radikal bin, dann werden die das nicht aufhören. Es ist etwas ganz Spezielles, dass die Leute so daran hängen. Wir werden das später noch genauer anschauen. Das war schon durchs ganze Alte Testament der größte Kampf. Die Leute, die haben nicht unbedingt im Sinn, Gott zu verlassen. Aber es ist immer so die Tendenz, Gott ist ja unsichtbar und man will noch irgendetwas Sichtbares zur Verfügung haben. Man will verschiedene Optionen. Wir sind ja hier in einer Multi-Optionsgesellschaft heute. Man kann alles Mögliche, es war schon damals im religiösen Bereich, Multi-Option. Dann kann man noch diesen Gott, wenn Gott nicht tut, was ich will, dann ist es praktisch, wenn man noch den noch fragen kann und den und den anderen. Das war immer durch das ganze Alte Testament ein Kampf. Muss ich schauen, ob ich den Bibelvers hier habe. Es geht hier um die Himmelskönigin. Im Jeremia beschreibt der Prophet das. Die haben die Himmelskönigin verehrt. Wir kommen noch auf diese Himmelskönigin zu sprechen. Und Israel ist an dieser Himmelskönigin gehangen. Das muss etwas sein. Ja, die Menschen, die wollen eine göttliche Mutter. Das braucht es einfach. Und Jeremia hat gegen das gepredigt und sie haben daran festgehalten. Wir sehen doch das ganze Alte Testament. Ein ungeheurer Kampf. Dann steht doch auch in Psalm 50, habe ich das hier? Ich weiß gar nicht. Ja. Rufe mich an in der Not. Zuerst beginnt es, dass sie Gott die Opfer bringen sollen und die Gelübde ihm bezahlen. Und dann rufe mich an in der Not. Oder rufe mich an in der Not. Aber Gott sagt, rufe mich an in der Not. Nicht die anderen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Solus Deus. Solus Christus. Zur Zeit der Apostel war selbstverständlich Jesus im Zentrum. Petrus und die anderen Apostel, sie haben ja Jesus erlebt. Sie waren mindestens drei Jahre mit ihm unterwegs. Und ihr Apostel Johannes beschreibt das so wunderbar, was sie gehört, gesehen, mit ihren Augen, ihre Hände haben es betastet vom Wort des Lebens. Sie beschreiben Jesus. Oder ich denke an den Apostel Thomas, der nicht glauben wollte, dass Jesus aufersteht. Und als Jesus sich ihm dann offenbart und sagt, komm, leg jetzt deine Finger in die Wunden und deine Hand in die Seite. Was macht Thomas? Er fällt vor Jesus nieder und sagt, mein Herr. Und mein Gott. Und Jesus nimmt diese Anbetung an, weil er Gott ist. Er ist Gott, er ist Mensch geworden. Und dann sehen wir bei Paulus, als er in der Missionsreise war, hier in Korinth, schreibt er zu der Gemeinde, ich hielt es für richtig unter euch nichts anderes zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das war seine zentrale Botschaft. Bei den Juden war das noch relativ einfach. Da war der Kampf mit dem Gesetz, das Gesetz einhalten und die Bestimmungen. Aber als dann Paulus zu den nichtjüdischen Völkern ging, da war das von Anfang an eine Riesenherausforderung. Hier ist die erste Missionsreise, da ging ja Paulus in die heutige Türkei. Unter anderem kam er dann nach Lystra. Und dort wurde ein Mann, hier sehen wir es im Bild dargestellt, wie es der Künstler gezeichnet hat, ein Mann wurde geheilt. Paulus nimmt ihn an der Hand und er steht auf. Und dann kommt die ganze Stadt und sie rufen in ihrer Muttersprache, die Götter sind zu uns gekommen. Sie geben Paulus den Namen Zeus und Barnabas Hermes oder umgekehrt. Und sie wollen Opfer bringen. Sie bringen schon vom Artemis-Tempel, bringen sie da einen Stier und wollen den opfern, diesen Göttern. Und Paulus merkt, realisiert, was da läuft und muss sagen, ihr Leute, und hier kommt dann die Beschreibung, wie er es sagt, als die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und riefen, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott. Also, die haben ganz radikal Umkehr gepredigt. Die einen haben das angenommen, die anderen haben das abgelehnt. Aber die mussten sich entscheiden. Entweder oder, nicht beides nebeneinander. Oder wenn wir bei Ephesus schauen, ja, da war ja ein Aufstand. Viele Menschen kamen zum Glauben. Und dann haben die Silberschmiede Angst bekommen. Wenn die Leute jetzt Christen werden, dann kaufen die keine Hausaltäre mehr, beten diese Götter nicht mehr an und dann gehen wir langsam pleite. Und sie haben einen großen Aufstand gemacht und es ist dort beschrieben in der Apostelgeschichte. Das ganze Volk schrie wie aus einem Munde fast 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Stunden Geschrei. Ja, die Menschen, die hingen an ihren Göttern. Und die Menschen, die zum Glauben kamen, die kehrten um. Und da steht in Apostelgeschichte 19, viele, die zur Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Die haben radikal eine Lebensveränderung vollzogen, weg von dem Okkulten, weg von den Götzen, von den Göttern hin zu Jesus Christus. Paulus beschreibt das auch bei den Korinthern. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, das sind ja eben die Völker, die noch nicht an Jesus glauben, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Es ist ja auf der einen Seite, was, diese Götzenfiguren da, die sieht man immer mehr, die Buddha-Statuen und so. Auf der einen Seite kann man ja sagen, ja, also irgendwie sieht ja das fast etwas lächerlich aus manchmal, oder? Aber warum haben diese Figuren so eine Macht? Und hier sehen wir, wie Paulus den Korinthern schreibt, was sage ich nun, dass das einem Götzen geopfert etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, das Bild, das hat keine große Bedeutung. Aber das, was sie opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und es geht noch weiter, ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn und gleichzeitig am Tisch der Dämonen sitzen. Das ist das Problem hinter Götzenfiguren. Stehen eben geistige Mächte. In der Bibel wird uns das beschrieben, es gibt Engelwesen und es gibt die dämonischen Wesen, das müssen abgefallene Engel sein, die mit Satan zusammen gegen Gott rebelliert haben. Und diese Wesen, die sind eigentlich ja, vergleichbar wie Viren. Die haben kein Eigenleben in sich, die brauchen einen Menschen, um wirklich sich entfalten zu können. Die Viren, die können schon auch überleben, aber sie können nicht richtig leben. Die brauchen den menschlichen Organismus, der sie ernährt. Und so ähnlich ist das auch mit den dämonischen Wesen. Die suchen Kontakt zu den Menschen. Und da, wo Menschen mit irgendwelchen okkulten Praktiken oder mit Götzendienst Kontakt aufnehmen, da kommen diese Wesen und antworten und nehmen Kontakt zu diesen Menschen auf. Oft beginnt das dann sehr positiv und irgendwann, über kurz oder lang, geraten Menschen in eine Abhängigkeit, wie in eine Sucht. Und das ist die Problematik vom Götzendienst schon damals. Und darum war auch Paulus so radikal und auch die anderen Aposteln. Die mussten wirklich das loslassen. Und es war nicht einfach, all das loszulassen. Ich könnte hier noch viel ausführen, aber ich muss etwas vorwärts gehen. Als im 4. Jahrhundert dann die christliche Religion zur Staatsreligion erklärt wurde, dann wurden viele Menschen Christen im Römischen Reich, weil es war ja dann modern und es war eigentlich erwünscht vom Kaiser, nur eine Religion zu haben in seinem Reich. Und die Menschen, ja, die sind dann schon irgendwie Christen geworden, aber nicht durch eine klare Umkehr, sondern einfach, weil es jetzt normal ist und dazugehört. Und die hingen natürlich an ihren Göttern. Die hingen extrem an ihren Göttern. Sie waren sich gewöhnt, dass sie für jedes Problem irgendein Wesen haben, das sie anrufen können. Wenn man etwas verloren hat, ist es der. Wenn man Halsweh hat, der. Wenn man sonst etwas hat. Das war bei den Römern ganz eingefleischt und klar. Für jedes Problem ist irgendeine Gottheit zuständig. Und die Kirche hat realisiert, dass es schwierig ist, den Leuten ihre Gottheiten wegzunehmen und hat dann versucht, eine Alternativen zu bieten. Schon bald sind die christlichen Märtyrer verehrt worden und dann ist die Kirche immer mehr auf die Idee gekommen, die christlichen heiligen Märtyrer, die könnten ja an diese Stelle kommen. Ich möchte einige Passagen lesen. Es ist ein Auszug aus einem Buch von Hans-Werner Deppe, das Buch Marias Botschaft an die Welt. Ich lese es eigentlich hauptsächlich vom Beispiel der Marienverehrung. Nach der letzten Beendigung der Christenverfolgung 313 nach Christus und der Erhebung des Christentums zur römischen Staatsreligion 391 nach Christus hatte sich unter der breiten Masse der wachsenden Kirche ein starker Wunsch nach der Verehrung Marias breit gemacht, da die zum Christentum konvertierten Heiden gewohnt waren, weiblichen Göttergestalten zu huldigen. Einige Theologen, zum Beispiel Ambrosius, Hieronymus und Augustinus, widmeten sich ihr ausführlicher und beschrieben sie als immerwährende Jungfrau. Allerdings übten sie noch eine gewisse Zurückhaltung in der Beziehung Marias als Gottesmutter, Bezeichnung Marias als Gottesmutter, weil sie sich um die Gefahr der Verwechslung oder Gleichsetzung Marias mit der Magna Mater, der großen Muttergöttin der verschiedenen Heidenkulte, bewusst waren. Denn so schreibt ein bekannter Kirchenhistoriker, mit der Marienverehrung drang ein Ersatz für die überwundene Verehrung der antiken Muttergottheiten in das Christentum ein. Hier habe ich ein paar Darstellungen, vorchristliche oder nichtchristliche Darstellungen der Muttergottheit mit ihrem Sohn. Ich habe schon von der Himmelskönigin gesprochen. Angefangen hat das eigentlich ganz links. Historiker sehen die Wurzeln dieses Kultes in der Verehrung von Semiramis, der Gattin Nimrods, des allerersten Königs der Erde. Sie ist dort beschrieben, ihr Kind ist Tammuz. Er ist der gewaltige Herrscher, war er schon im alten Babel. Zu den besonders beliebten Verkörperungen einer solchen Muttergottheit gehörten die ägyptisch-griechische Göttin Isis, die mit ihrem göttlichen Sohn Horus auf dem Arm geradezu wie eine Madonna bildlich dargestellt wurde, sowie die griechische Göttin Artemis, Jungfrau und Mutter zugleich, mit deren Verehrung der Apostel Paulus in Ephesus in Konflikt geriet. Diana oder Artemis sind zwei Wörter für die gleiche Göttin. Dann etwas weiter unten im Jahre 431 fand in Ephesus das bedeutende kirchliche Konzil statt, das dritte ökumenische Konzil. Und dort wurde Maria offiziell der Titel Gottgebärerin, also Theotokos, und so wurde sie verliehen und so wurde sie eigentlich zur Mutter Gottheit erhoben. Mehr und mehr hatten die christlichen Massen, aber auch die Gebilde aus den hellenischen Religionen nach einer Göttin verlangt und es lag daraus durchaus nahe, dass man die am weitesten in der Welt verbreitete Gottesmutter Isis, die vielgeliebte hellenische Erlösergöttin, aber auch andere ihr angenäherte Göttinnen nicht preiszugeben gewillt war. Man brauchte ja nur mit Hilfe alexandrinischer Interpretationen Isis in Maria umzunennen. Dann aber konnte man mit einer leichten Namensänderung sogar eine ganze Reihe von Isis-Gebeten wörtlich übernehmen. All die Mittelpunkte der Isis-Verehrung, zu denen ja auch Rom gehörte, die Verehrungsstätten der Isis angeglichenen Göttinnen, wie der Artemis von Ephesus, haben den Boden dafür bereitet, dass die Metamorphose der Gottesmutter Isis in die Mutter Gottes Maria nahezu reibungslos gelang. Der in Antiochia geschulte Bischof von Konstantinopel, Nestorius, sprach es 428 klar und nüchtern in seinen Predigten aus. Die Gottesmutter Maria ist nichts anderes als eine heidnische Muttergöttin. In den bildlichen Darstellungen erscheint Maria geradezu als Kopie der heidnischen Muttergöttinnen. Und hier noch diese Darstellung. Mit dem Sternenmantel der Aphrodite, Urania und Isis, mit der Taube der Ishtar und dem Mond der Artemis. Bilder der Krönung Marias zur Himmelskönigin weisen eindeutige Parallelen auf zur Erhebung Ishtars zur Göttin über die Götter der Babylonier. Bei einigen antiken Mutter-Kind-Plastiken fällt es den Archäologen heute schwer zu bestimmen, ob es sich um Maria und Jesus, Isis und Horus oder Kybele und Attis handeln soll. Dann erst eigentlich relativ spät im Mittelalter wurde dann im 12. Jahrhundert die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria eingeführt, wobei hier wichtige Theologen wie Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux und Thomas von Aquin diese Lehre ablehnten unter Berufung auf die Bibel. Auch Kirchenvater Augustin hatte das ganz klar abgelehnt. Das Ave Maria mit dem Zusatz, der erste Teil ist ja aus dem Lukasevangelium, der zweite Teil ist der Zusatz, die Fürbitteteil, der wird erst eigentlich im 11. Jahrhundert richtig eingeführt und dann das Rosenkranzgebet eigentlich erst im 16. Jahrhundert. Dann kommen die Maria-Erscheinungen, 1858 Lourdes, 1917 Fatima, das sind alles sehr junge Bewegungen. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis ist 1854 und 1950 die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel. Also Maria Himmelfahrt wurde erst 1950 zum Dogma erklärt. So wird einfach die Geschichte, was ich alles da gefunden habe und zitiert habe. Es wurde eine Vermischung. Für Luther war das eines der größten Herausforderungen. Er selber ist ja in dieser Tradition aufgewachsen. Er hat die Maria und die Heiligen sehr geliebt. Und ich habe einmal gelesen, dass Luther zitiert oder geschrieben hat, für ihn war das in der Reformation das Allerschwierigste, seine Beziehung zu diesen Heiligen loszulassen. Nun, wenn wir die Maria in der Bibel anschauen, gehen wir zurück zur Maria in der Bibel. Das war eine wunderbare junge Frau. Es war ja noch ein ganz junges Mädchen, als der Engel zu ihr kam und sie grüßte. Und sie war so demütig, sie war so hingegeben, ein riesiges Vorbild für uns alle, wie sie gelebt hat, wie sie sich einfach zur Verfügung gestellt hat, siehe, ich bin des Herrn Mann. Mir geschehe, wie der Herr gesagt hat. Das ist die wunderbare Hingabe. Und trotz Zweifeln, die sie auch hatte, blieb sie im Glauben fest. Selbst unter dem Kreuz war sie treu dabei. Sie blieb Jesus treu und sie redete von ihrem Erlöser, ein wunderbares Vorbild, eine sehr bescheidene Frau. Ich bin überzeugt, die Maria der Bibel würde niemals einverstanden sein mit dieser Verehrung, die der Maria-Figur heute zuteil wird. Mir geht es darum, dass wir die Bibel ernst nehmen. Schon Luther ging es darum, die Bibel ernst nehmen. Maria hat an einer Stelle, hat sie die Menschen gelehrt. Es gibt nur eine Stelle, die überliefert ist, wo Maria die Menschen gelehrt hat. Und was hat sie dort gesagt? Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Wer ist mit er gemeint? Jesus. Das ist die einzige Lehre der biblischen Maria, dass sie sagt zu den Leuten, was Jesus sagt, das tut. Das ist die Botschaft der biblischen Maria. Sie weist auf Jesus hin, was er euch sagt, das tut. Und das hat Luther erkannt und umgesetzt. Oder auch die Apostel. Da schreibt der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es geht um die Anrufung des Namens des Herrn Jesus. Oder in der Apostelgeschichte 4: Es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet oder selig werden, allein in dem Namen Jesus. Warum Solus Christus? Weil in Jesus Gott Mensch geworden ist. Und der Apostel Paulus drückt es ja so aus: Es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und das ist die Botschaft. Jesus, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Dann haben wir den Zugang zum Vater. Ihm dürfen wir vertrauen. Aber es ist doch praktisch, stellt er vor in der Familie, es ist doch praktisch, wenn verschiedene Bezugspersonen da sind, oder nicht? Wenn das Kind vom Vater etwas nicht bekommt, kann es doch zur Mutter oder zur Tante oder das Anliegen zu den Nachbarn bringen. Ist das nicht sehr praktisch, wenn man mehrere Optionen hat? Hand aufs Herz, ihr Väter oder ihr Mütter. Wie ist das für euch, wenn eure Kinder oder damals, wenn eure Kinder zu den Nachbarn gehen mit ihren Anliegen? Wie wirkt das auf euch? Nicht so gut, ne? Ist das nicht ein Stück Misstrauen? Und ich denke, das ist die Problematik, die auch Luther in seiner Zeit erlebt hat. Und es ist bis heute ein Stück weit so: Gott, Jesus, wurde als distanziert, weit weg und unnahbar und unerreichbar dargestellt. So hat es Luther erlebt. Und deshalb diese Mittler, diese Heiligen, die da in der Mitte stehen, viel nahbarer. Aber eigentlich ist das ein Zeichen, eher ein Zeichen von Misstrauen. Und das muss ich hier sagen, diese verstorbenen Menschen, die da angerufen werden, sie sind nicht eine Brücke, sondern es steckt etwas dahinter. Und es ist eigentlich ein Hindernis. Ein Hindernis, zu ihm selber zu kommen, der Mittler ist. Jesus ruft selber auf in Matthäus 11, 28: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist nicht der Distanzierte. Jesus ist nicht der, der weit weg ist, sondern Jesus ist der, sogar die Kinder kamen auf seine Arme. Er nahm sie in die Arme und herzte sie. Ja, zu Jesus darf jedes Kind und jeder Erwachsener kommen. Er ist nicht so weit weg, er ist nicht so distanziert. Wenn wir Jesus haben, haben wir den Zugang zum Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. In ihm haben wir die Erlösung durch das Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist die gute Botschaft. Wenn wir einen Bezug, eine Beziehung zu Jesus haben, er ist es, der für uns gestorben ist am Kreuz, niemand anders. Er ist es, der gelitten hat für uns, niemand anders. Er ist es, der im Himmel für uns eintritt beim Vater, niemand anders. Er ist es und er ist es, in ihm, in seinem Namen dürfen wir zum Vater beten. Durch ihn kommen wir zum Vater. Jesus ist wirklich der Zugang, der Schlüssel. Und deshalb war die Botschaft von Luther in der Reformation in diesem Punkt so radikal. Solus Christus. Ich möchte mit euch zusammen noch den einen wunderschönen Bibeltext zusammen auch lesen. Wir machen es so, ich lese die Fragen, die gelb markiert sind, und alle zusammen lesen dann die Antwort. Römer 8, 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, einer wie wir. Und doch bist du Gott, ein Teil der Dreieinigkeit Gottes. Du hast uns den Vater lieb gemacht und gezeigt. Du hast nach deinem Weggang deinen Geist uns geschickt. Und du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus, es ist so, wenn wir dich haben, dann haben wir alles. In dir ist die Fülle, in dir ist das Leben. Du bist das Brot des Lebens, du bist das Heil. Danke, danke. Aber du weißt, wie viele Menschen an anderen auch Ersatzgöttern hängen. Und du weißt um diese Kraft und du weißt um diese Bindungen und wie schwer es ist, das auch loszulassen. Jesus, danke, dass du uns nicht etwas wegnimmst, sondern dass du uns noch viel mehr beschenkst. Wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Danke. Amen.